Der brüllende Löwe habe ich die Predigt überschrieben. Und Volkart hat uns ja schon lustig gemacht auf diesen Text. Ich sage aber gleich zu Beginn, wenn man sich bei diesem Text, den wir anschauen werden, voll auf diesen brüllenden Löwen fokussiert und nur noch auf den schaut, dann kriegt man nicht alles vom Text mit. Und ich sage auch, ich werde den Text lesen, das ist 1. Petrus 5, 1-11, wenn man das so liest, da könnte man denken, ja, das sind irgendwelche Anweisungen kreuz und quer, mal dies, mal das, das hat alles nichts miteinander zu tun. Ich glaube, da kommen wir auch nicht auf die Bedeutung vom Text. Diese Dinge, die in diesem Text behandelt werden, die hängen zusammen. Und ich würde sogar sagen, wenn man sie nicht als zusammenhängend betrachtet, dann steht man in der Gefahr, dass man Unheil damit anrichtet. Das gehört zusammen. Man darf es nicht aus dem Kontext nehmen, diese einzelnen Dinge, und sie einander anschmeißen. Aber darauf kommen wir alles. Und die Frage, was ist der Zusammenhang? Was hängt, womit hängt dieser Text da? Wie hängt er zusammen? Ich glaube, er hängt zusammen mit diesem Bild, wenn wir es einbetten in dieses Bild, das Petrus auch gebraucht in diesem Text, von dieser einen Herde. Und diese Herde, die hat Hirten. In dieser Herde gibt es Schafe. Manche Schafe bleiben in der Herde. Andere Schafe sind hochmütige Schafe, die bleiben nicht in der Herde. Um diese Schafe gibt es Gefahr, die kreisen rundherum. Ich glaube, es ist alles in diesem Bild eingebettet. Und ich glaube, wenn wir es in diesem Bild verstehen, dann kommen wir gut auf die Bedeutung. Ich möchte jetzt den Text lesen, das ist, wie gesagt, 1. Petrus 5, die Verse 1-11. Die Ältesten unter euch ermahne ich, euer Mitältester und Zeuge der Leiden Christi, der ebenfalls Teil hat an der Herrlichkeit, die sich künftig offenbaren wird. Weidet die Herde Gottes, die euch anvertraut ist, und sorgt für sie, nicht unter Zwang, sondern aus freien Stücken, so wie es Gott gefällt. Seid nicht auf schnöden Gewinn aus, sondern tut es von Herzen. Seid nicht Herren über eure Schützlinge, sondern ein Vorbild für eure Herde. Dann werdet ihr, wenn der Hirt der Hirten erscheint, den unverwelklichen Kranz der Herrlichkeit davontragen. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Macht euch im Umgang miteinander die Demut zu eigen, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Beugt euch also demütig unter die starke Hand Gottes, damit er euch zu seiner Zeit erhöhe. All eure Sorge werft auf ihn, denn er kümmert sich um euch. Seid nüchtern, seid wachsam. Euer Widersacher, der Teufel, geht um wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Widersteht ihm, die ihr fest seid im Glauben, und wisst, dass eure Brüder und Schwestern überall auf der Welt dieselben Leiden ertragen müssen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er wird euch nach einer kurzen Zeit des Leidens zurechtbringen, stärken, kräftigen und auf festen Grund stellen. Ihm sei die Herrschaft in alle Ewigkeit. Amen. Ja, Petrus stellt sich am Anfang von diesem Textabschnitt mit drei Begriffen vor. Mit diesen drei Begriffen greift er ein bisschen vor, was er alles sagen wird, und gleichzeitig fasst er so ein bisschen den Brief zusammen. Er stellt sich vor, er sagt, ich bin Mitältester, ich bin Mitleidender und ich bin Mitteilhaber an der Herrlichkeit. Also zuerst mal betont Petrus, hey, er sitzt im gleichen Boot. Er ist ja nicht in irgendeiner neutralen Position oder in einer privilegierten Position. Er ist Mitältester. Er ist auch Teil der Gemeinde, wie alle anderen auch. Er ist Mitleidender. Er ist nicht verschont von Leiden, bloß weil er mit Jesus unterwegs war. Er ist Mitteilhaber an dieser Herrlichkeit. Die Ewigkeit, die gehört allen. die gehört der ganzen Gemeinde, nicht nur Petrus. Und das als solcher, als jemand, der in diesem gleichen Boot sitzt, schreibt er jetzt in diesem Brief. Und er schreibt als Mitältester, schreibt er über das Verhalten in der Gemeinde. Er sagt, hey, ich weiß, wie es ist in der Gemeinde. Und er sagt, hey, so verhält man sich in der Gemeinde. Als Mitleidender, hey, ich weiß, wie es ist zu leiden im Glauben. Als Mitteilhaber an der Herrlichkeit. Er schreibt über diesen Gott, der hinter all diesen Schwierigkeiten alle Fäden in der Hand hat und den Sieg schon erlangt hat. Und so fängt Petrus jetzt an und er spricht zuerst die Ältesten an. Und jetzt vielleicht nicht gleich weghören, nur weil du kein Ältester bist. Also die Ältesten sowieso nicht, aber die anderen auch nicht. Erstens, wenn man um den restlichen Text dazu zu verstehen, ist es wichtig, dass man diesen Text hier, also dass man diese Ermahnung an die Ältesten auch verstanden hat. Und zweitens, vielleicht ist es nicht direkt an dich gerichtet, heißt noch lange nicht, dass du nichts daraus lernen kannst. Okay, um was geht's? Es geht um das Weiden. Petrus sagt, weidet die Herde Gottes, sagt er den Ältesten. Weidet die Herde Gottes. Und dann, alles was danach kommt, ist eine Näherbestimmung, wie dieses Weiden aussehen muss. Es ist ein sich kümmern um die Schafe, es ist ein sich sorgen. Und dieses Weiden, das geschieht nicht aus nicht gezwungen, nicht aus Zwang, sondern es ist freiwillig. Es ist nicht aus Gewinnsucht, sondern es ist bereitwillig. Es ist nicht beherrschend, sondern es ist als Vorbild. Und das Weiden, das hat in der Bibel eine lange Vorgeschichte. Das kommt immer wieder, wird immer wieder benutzt, auch um Priester oder Herrscher, um die zu beschreiben. Und es gibt auch in Ezechiel eine interessante Stelle, wo das Bild benutzt wird, um zu erklären, hey, ihr wart schlechte Hirten, sagt Ezechiel da zu den führenden Leuten. Ihr wart schlechte Hirten. Und erklärt das mit diesem Bild, wie die ihr Volk behandelt haben. Aber auch zum Volk, zur Herde, spricht er, hey, so wie ihr miteinander umgeht, benutzt das Bild so, ihr trinkt und dann trampelt ihr im Wasser rum, damit es für die anderen dann trüb ist, das Wasser. So Bilder benutzt Ezechiel. Und dieses Bild von den Hirten und von der Weide, das hat eine lange Vorgeschichte in der Bibel, wird immer wieder benutzt. Und in dieser Ezechiel-Stelle sagt dann Gott auch, hey, so geht das nicht. Ich werde jetzt euer Hirte. Und das findet ja dann seine Erfüllung, als Jesus im Johannes-Evangelium sagt, ich bin der gute Hirte. Also Jesus nimmt eigentlich diese Position des Hirten ein. Und das ist aber spannend, dass am Schluss des Johannes-Evangeliums geht Jesus auf Petrus zu und sagt, weide meine Schafe. Also dieser Auftrag, den Gott den Menschen weggenommen hat, weil sie es so schlecht gemacht hat, gibt er jetzt wieder an die Menschen zurück. Gibt ihn an Petrus und Petrus gibt ihn jetzt weiter an die Ältesten. Okay. Dieses Weiden, sagt Petrus, das soll nicht gezwungen, sondern freiwillig sein. Nicht gewinnsüchtig, sondern bereitwillig. Nicht beherrschen, sondern als Vorbilder. Und ich habe einen Kommentar gelesen und ich glaube, der bringt es auf den Punkt. Der hat so ungefähr gesagt, so, gute Hirten fragen sich nicht, wie kann ich Hirte werden, sondern sie fragen sich, wie kann ich mich um die Schafe kümmern. Und ich denke, man muss nicht Ältester sein, um sich die Frage zu stellen, hey, ist mir mein Status wichtiger oder mein Nächster? Mache ich Dinge, weil ich denke, dass ich es muss? Mache ich Dinge, weil ich mir was davon verspreche? Mache ich Dinge, weil ich gerne über andere bestimme? wahrscheinlich, ich beherrsche gern andere Menschen, aber es wird hier gegenübergestellt mit dem Vorbild sein. Und ich glaube, man muss sich etwas so denken, wenn das, was ich tue, keinen Vorbildcharakter hat, dann geht es in die falsche Richtung. Gute Hirten fragen sich nicht, wie kann ich Hirte werden, sondern sie fragen sich, wie kann ich mich um die Schafe kümmern. So, und der nächste Auftrag, der geht an die Jüngeren, heißt es hier, ebenso ihr Jüngeren. Auch hier, nicht weghören, bloß weil man sich nicht mehr jung fühlt. Also wir sind ja alle noch jung. Aber es ist tatsächlich, denke ich, sagt Petrus das so ein bisschen als Wortwitz, weil es funktioniert auf Griechisch auch so ein bisschen so, an die Ältesten und an die Jüngeren, also an die Alten und an die Jungen. Gemeint ist die ganze Gemeinde. Gemeint ist die ganze Gemeinde. Und selbst, wenn ich jetzt nicht recht habe, selbst wenn es so wäre und Petrus damals tatsächlich gemeint hätte, ich meine nur die Jüngeren dieser Gemeinde, dann höchstens, weil es in dieser Gemeindesituation konkret so nötig war. Aber das heißt wiederum nicht, dass wir nichts daraus lernen können. Okay, und dieser Auftrag an den Rest der Gemeinde, der ist jetzt sehr knapp. Ordnet euch den Ältesten unter. Ja, das ist doch ein Vers, wenn man den Kontext ignoriert, den kann man gut jemandem anschmeißen. Vielleicht haben manche von euch diesen Vers so angeschmissen bekommen. Darum wichtig, hat Petrus hier im Sinn, dass man sich von der Gemeindeleitung beherrschen lassen soll? Nein. Sich ausnutzen lassen? Nein. Darum haben wir den Teil vorhin ja auch angeschaut. Die Vorstellung von Petrus ist, dass die Ältesten sich um die Schafe sorgen und nicht aus Selbstsucht handeln. Und dann entsprechend soll sich die Gemeinde auch diesen Ältesten unterordnen. Also es geht in beide Richtungen. Es geht nicht, dass die Gemeindeleitung macht, was sie will und die anderen müssen sich unterordnen. Und es geht auch nicht umgekehrt, dass die Gemeinde sich nicht unterordnet und dann aber von Ältesten verlangt, dass sie ihnen Gutes tun und ja, ihr könnt es euch vielleicht ein bisschen vorstellen. Es ist ein Miteinander, es geht in beide Richtungen. Die Ältesten, die haben den Auftrag, sich um die Schafe zu kümmern und die Jungen haben den Auftrag, diese Aufgabe der Ältesten anzunehmen, zu respektieren. Oder um im Bild von dieser Schafherde zu bleiben, die Jungen haben den Auftrag, in der Herde zu bleiben. Ich denke, man kommt alleine klar, oder? Ja. Das Schaf, das braucht doch keinen Hirten, oder? Das Schaf, das kann doch alleine grasen, oder? Ist tatsächlich lustig, offenbar nicht. Offenbar, wenn man ein Schaf in Quarantäne steckt, dann macht man das, dass es trotzdem noch Sichtkontakt hat zur Herde. Weil die offenbar schlechter grasen oder gar nicht grasen, wenn die alleine sind. Jetzt bin ich wahrscheinlich auf der Abschussliste vom Tierschutz, weil ich das gestern gegoogelt habe. Kann man ein Schaf alleine halten? Nein, kann man nicht. Also, die Ältesten sorgen sich um die Schafe und die Schafe, die bleiben beim Hirten und bei der Herde. Und für die, die jetzt immer noch denken, dass man sich diese Verse gegenseitig an den Kopf schmeißen kann, sagt Petrus jetzt nochmal, und das sagt er zu allen, an alle, wörtlich, kleidet euch in Demut. Zieht euch die Demut wie ein Kleid an. In der damaligen Kultur muss man sich denken, wo die Kleidung und die Farbe der Kleidung vor allem auch noch viel wichtiger gewesen war, hatte vielleicht dieses Bild noch einen größeren Effekt gehabt. Wir haben alle das gleiche Kleid an, nämlich die Demut. Das Gegenteil von der Hochmut, die Demut. Also bevor die Ältesten auf die Jungen losgehen, ihnen über den Kopf ziehen, mit ordnet euch den Ältesten unter und die Jungen auf die Ältesten, so tu mir mal was Gutes, du sollst dich ja um mich kümmern, stellt sich Petrus dazwischen und sagt sinngemäß, nehmt euch beide nicht so wichtig. Seid demütig, nehmt euch nicht so wichtig, haltet euch nicht für etwas Besseres. Hört auf zu denken, dass ihr es besser wisst. Seid demütig. Wieso? Was ist das Problem? Wieder zurück zu diesem Bild mit der Herde. Was ist der Kontext von dieser Herde? Das ist in Vers 8. Euer Widersacher, der Teufel, geht um wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Der Teufel, der geht umher und sucht, wen er verschlingen kann. Und jetzt, wenn wir weitergehen in unserem Biologieunterricht, ein Löwe, der greift nicht ein Tier aus der Mitte der Herde an und riskiert dabei, dass er von den Schafböcken gerammt und von den Tieren niedergetrampelt wird. Die Stärke einer Herde ist in ihrem Miteinander. Der Löwe, der kreist also um diese Herde rum und er identifiziert Ziele. Schafe, die nicht demütig sind, Schafe, die denken, ja, das Gras da drüben ist ein bisschen grüner und ich komme alleine schon auch klar. Genauso identifiziert der Teufel seine Ziele. Schafe, die nicht aufpassen, sich vielleicht leicht ködern lassen von Irrlehren oder eben denken, sie kommen alleine klar, ich muss mir von niemandem was sagen lassen. Hey, die Gemeinde, die soll irgendwo, soll sie davor schützen, bei sich selbst betriebsblind zu werden. Dass man seinen eigenen toten Winkel nicht mehr sieht. Aber eben, natürlich, das heißt nicht, dass man in einer Gemeinde bleiben soll, die missbräuchlich ist. Ich habe es schon mal gesagt, aber ich sage es nochmals, weil es gibt hier auch Leute, die sind in aus schlechten Gemeindesituationen geflohen. Der Auftrag hier ist, seid wachsam, seid nüchtern. Und natürlich geht das nicht miteinander, wenn die Gemeindeleitung sagt, hey, schaut nicht so genau hin, was wir tun. Natürlich geht das nicht. Das ist das Gegenteil von wachsam und nüchtern sein. Hey, das heißt hier, wir sollen dem Teufel widerstehen. Wir, die wir fest im Glauben sind, heißt es. Und natürlich geht das nicht mit unmündigem Glauben zusammen. Mit, wir sagen dir, was du glauben musst, zum Beispiel. Nüchtern sein, wachsam sein, das heißt, auf die Realität schauen. Sie mal überlegen, das Gegenteil von nüchtern ist betrunken. Du denkst, betrunken sieht man weniger, das Gesichtsfeld ist eingeschränkt, man sieht vielleicht doppelt, man sieht vielleicht verschwommen, man sieht die Dinge nicht so, wie sie sind. Seid wachsam. Das Gegenteil von wachsam ist vielleicht schlafend oder unaufmerksam. Schlaf im Traum sehen wir manchmal die schrägsten Dinge. Nein, wir sollen nicht rumträumen. Wir sollen nicht die Augen verschließen. Wir sollen uns nicht von Gottes Wort wegbringen lassen. Wir sollen uns nicht nur gefiltert zukommen lassen. Wir sollen nicht hochmütig werden. Wir sollen nicht denken, wir machen das alleine. Wir sollen nicht die Realität ignorieren. Wir sollen uns auch nicht ablenken lassen. Hey, unsere Ablenkung, das, was uns manchmal daran hindert, wachsam zu sein, ein Beispiel, unsere Sorgen sind zum Beispiel so eine Ablenkung. Und aber Petrus hat gerade in Vers 7 gesagt, all eure Sorge werft auf ihn, denn er kümmert sich um euch. Wir sollen die Sorgen Gott bringen, wir sollen uns nicht davon ablenken lassen. Manchmal lassen wir uns von unseren alltäglichen Sorgen erdrücken. Manchmal sind die Sorgen ein bisschen größer, manchmal machen wir es dem Teufel auch einfach. Manchmal lenken wir uns selbst ab. Ich mir denke, wie viel Zeit ich mir durch dieses kleine Gerät manchmal stehen lasse. Manchmal sind die Sorgen etwas größer. Wir sollen uns nicht davon bestimmen lassen. Wir sollen die Sorgen Gott geben. Petrus erwähnt in diesem ersten Petrusbrief immer wieder mal die Leiden. Das ist für ihn irgendwie klar, hey, Leiden auf eine gewisse Art und Weise gehört es zum Glauben dazu. Und er sagt hier auch, so, ihr müsst wissen, dass die Christen auf der ganzen Welt auch leiden müssen. Und letzte Woche war ja jemand von Open Doors hier und hat auch das gesagt, hey, ja, da passiert Schlimmes. Ja, wir können dafür beten, wir sollen dafür beten. Wir sollen es Gott hinlegen, es ihm überlassen. Und da hat er aber auch gesagt, und dann können wir wieder zurücktreten und uns auf unseren eigenen Glauben wieder konzentrieren. Weil sowas, das kann uns vereinnahmen, dass wir irgendwie nicht mehr auf das schauen, was vor uns liegt, sondern auf irgendetwas anderes schauen. Wir lassen uns oft auch vereinnahmen von dem, was wir in den Medien hören. Und ich sage jetzt einfach ein paar Dinge wegen Israel, dass ich wieder beobachte, dass es wieder mal mehr Leute gibt, die Endzeit schreien und sich irgendwie von dem wieder ablenken lassen. Das ist ja in Israel, und Israel ist speziell in der Bibel und so weiter, und vielleicht ist das ja jetzt Endzeit. Ich möchte einfach ganz kurz aus Matthäus 25, Matthäus 24, ab Vers 4. Und Jesus antwortete ihnen: Gebt Acht, dass niemand euch in die Irre führt, denn viele werden kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Messias, und sie werden viele in die Irre führen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerichten hören, seht zu, dass ihr euch nicht erschrecken lasst. Und Vers 8 sagt er dann als Fazit: Das alles ist aber erst der Anfang der Wehen. Also bevor du deinen Job kündest oder auf einen Berg kletterst und wartest, bis das Ende kommt oder was auch immer dir einfällt, Jesus warnt explizit davor, in die Irre geführt zu werden, davon, dass Leute Endzeit schreien. Hey, wenn die Bibel von Endzeit spricht, dann tut sie das normalerweise, um uns dazu zu motivieren, uns Gott zuzuwenden und nicht irgendwelche dummen Dinge zu tun. Ein Berg, ja. Hey, bring deine Sorgen zu Gott, und das geht's. Du wirst übrigens auch nicht gerettet, weil du den richtigen Moment der Endzeit berechnest oder die Dinge der Zeit richtig deutest. Du wirst gerettet aus Gottes Gnade. Du wirst übrigens auch nicht gerettet, und damit schaffe ich jetzt hoffentlich den Sprung zurück in den Text, wenn du das hier im Text alles ganz gut machst. Hey, sondern du wirst gerettet durch den Gott aller Gnade, wie er in Vers 10 genannt wird, der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er wird euch nach einer kurzen Zeit des Leidens zurück zurechtbringen, stärken, kräftigen und auf festen Grund stellen. Hey, diese Anweisungen hier, die sind für unser Zusammenleben. Sie sind eine Hilfestellung für den Kampf gegen den Teufel. Aber Rettung kommt vom Gott aller Gnade. Und Gnade, das bedeutet einfach gesagt unverdientes Geschenk. Du musst dir die Rettung nicht verdienen, indem du dir hier alles gut machst. Du wirst gerettet, wenn du dich Gott unterordnest. Wir haben das in Vers 6 gelesen. Beugt euch also demütig unter die starke Hand Gottes, damit er euch zu seiner Zeit erhöhe. Du wirst gerettet, indem du dich Gott unterordnest. Indem du zu ihm kommst, zu ihm deine Sorgen bringst. Und bei dem ganzen Gerede über den Teufel und seine Strategie und so. Ich habe am Anfang gesagt, man kann seinen Fokus auch zu stark auf das legen, dann nur noch den Teufel sehen. Da ist vielleicht Vers 11 wichtig. Das ist eigentlich nur so ein kurzer Satz, überliest man vielleicht auch noch gerne. Ihm sei die Herrschaft in alle Ewigkeit. Gott gehört die Herrschaft, nicht dem Teufel. Gott gehört die Herrschaft in Ewigkeit. Er ist der Herr über die Endzeit und über die Ewigkeit, die darüber hinauskommt. Da möchten wir all unsere Sorgen auf ihn werfen. Da möchten wir zu ihm kommen. Wendet euch an Gott, von ihm kommt die Rettung. Ja, Vater, du siehst, was wir gelesen, gehört haben von dir, wie du möchtest, dass wir in der Gemeinde miteinander umgehen. Wie du uns davor warnen möchtest, dass wir Opfer werden von dieser Strategie, vom Teufel, dass er uns da versucht, aus der Herde rauszulocken, rauszureißen, anzugreifen. Und darum möchten wir zu dir kommen, Gott, und dir sagen, hey, ich möchte meine Sorgen zu dir bringen. Ich möchte bei dir meine Rettung suchen. Ich möchte mich nicht ablenken lassen von den Ängsten, von den Versuchungen dieser Welt. Ich möchte auf dich schauen, Gott. Ich möchte zu dir kommen und von dir meine Rettung bekommen.